Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus dem aktuellen Studium Generale.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, heute mit Ihnen ein wenig über unsere KI auch reflektieren zu können und warum wir uns in unserem Staat um die KI für Staat und Verwaltung gestalten müssen. Themen, die wir in ganz verschiedenen Bereichen hier auch an der Zeppelin-Universität uns anschauen. Ich habe Ihnen, und insbesondere grüße ich jetzt auch alle Podcaster, die auch dabei sind, zu Beginn mal eine Übersicht gegeben, wo dieses Thema der künstlichen Intelligenz für uns durchaus bereits relevant ist, nämlich sowohl in den Bachelorstudiengängen, insbesondere aber in Masterstudiengängen, der Public Management und Digitalisierung Masterstudiengang im Kontext von Verwaltungs- und Politikwissenschaften, der PER-Studiengang im Kontext Transformation Management in Digital Societies. Und man kann im Rahmen einer interdisziplinären Forschung sich auch ausschließlich auf KI ausrichten. Und das sind spannende Themen, Themen, die natürlich für Sie hier in Friedrichshafen von Interesse sind, vielleicht für Ihre Kinder oder Ihre Enkel, vielleicht aber auch für den einen oder anderen draußen, der gar nicht weiß, was die Zeppelin-Universität macht und in welchen Themen wir aktiv sind. Was habe ich Ihnen für den heutigen Abend an Themen mitgebracht? Eine kleine Einführung in künstliche Intelligenz in Staat und Verwaltung, und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, damit das nicht ganz so kompliziert wird. Ich möchte dann aber relativ rasch auch eingehen, warum Bürgerbeteiligung bei KI-Anwendungen aus meiner Sicht wichtig ist und was das bedeutet und welche Modelle es gibt, sowohl der Bürgerbeteiligung wie der Mitgestaltung. Da gibt es eine Reihe an Ansätzen bereits. Die Frage ist, wird das gelebt, wird das gewollt? Will man das vielleicht verhindern oder will man das fördern? Welche Erfolgsfaktoren gibt es? Gibt es schon erste vorbildhafte Umsetzungen? Und was sind denn dann Handlungsempfehlungen, Herr von Lucke? Und welche Schlussfolgerungen müssen wir daraus ziehen? Das ist das Thema so. Und ich glaube, da gibt es ausreichend Stoff nachher mit Blick auf das, was ich Ihnen zeige, zum Diskutieren. Aber auch, was bedeutet das eigentlich für uns? Auf kommunaler Ebene, mit Blick auf die Stadt, mit Blick auf den Landkreis, mit Blick auf das Land Baden-Württemberg. Ja, die haben auch schon KI. Mit Blick auf den Bund, mit Blick auf die Europäische Union und die ganz verschiedenen Bereiche. KI, ich glaube, zum Abschluss einer solchen Sitzung muss ich Ihnen gar nicht mehr erzählen, was KI ist. Das wissen Sie selber. Ich fasse es mal zusammen als ein Bündel von ganz verschiedenen Technologien, Lernmethoden, Systemarchitekturen, Algorithmen und Ansätzen, wo wir mit Hilfe von Rechnerkapazitäten Fähigkeiten von menschlicher Intelligenz versuchen nachzubilden, damit Rechner eigenständig oder auf Befehl für uns bestimmte Aufgaben übernehmen. Das ist also ein Rechner mit künstlicher Intelligenz Aufgaben von menschlicher Intelligenz übernehmen kann. Zusammengefasst, das sind viele Sachen. Wir machen das seit 60 Jahren. Vor 30 Jahren habe ich mal genetische Algorithmen programmiert. Ist lange weg. Wir wurden gebeten vom Land Baden-Württemberg, vom Fraunhofer IAO und der Digitalakademie mal schön zusammenzufassen, was KI ist. Und ich glaube, mit den Bildern kriegen wir das ganz gut hin. KI kann uns helfen, weil es Muster erkennen kann. Und wenn diese Muster Buchstaben sind, kann KI auch Texte erkennen. KI kann auch Töne erkennen, KI kann Sprecher erkennen, teilweise kann er Sprache und wer gesprochen hat und unterschiedliche Sprachen erkennen. Und wenn er Sprache erkennen kann, kann er die vielleicht auch übersetzen. KI kann Bilder erkennen, dreidimensionale Bilder, KI kann sogar Bilder und Gesten erkennen. Und spätestens dann sind wir bei personenbezogenen Daten. Dann wird es juristisch schwierig. Was kann KI? Und das ist, glaube ich, viel wichtiger. Wozu können wir KI einsetzen? Naja, wenn KI das alles erkennen kann an Muster und, dann kann KI für uns ja Aufgaben wahrnehmen. Dann guckt die KI und nicht mehr Menschen. Ist doch eine schöne Entscheidung. Und wenn irgendwas ist, dann benachrichtige uns KI, dass irgendwas ist. KI kann uns Empfehlungen geben. KI könnte uns sagen, wie die Börsenkurse gehen oder auch nicht. KI kann uns zum Arzt oder in die Werkstatt oder in die Apotheke schicken. Und KI kann sogar Entscheidungen treffen. Spätestens beim selbstfahrenden Auto wissen wir, dass diese Entscheidungen manchmal auch in Echtzeit getroffen werden, sonst könnten sie Menschen töten. KI kann aber noch ein bisschen mehr. Darüber hatten Sie auch gesprochen. Gerade durch die generative KI haben wir plötzlich ganz neue Möglichkeiten, die uns alle überraschen. Und auch das sind Anwendungsbereiche von künstlicher Intelligenz, auf die ich jetzt nur kurz eingehe. KI kann nämlich Texte generieren. KI kann Töne generieren. KI kann sprechen. KI kann Bilder generieren. Wenn Sie 25 Bilder in der Sekunde nacheinander abzeigen, dann haben Sie einen Film. Also KI kann auch Filme generieren. Was zweidimensional geht, geht auch dreidimensional, vierdimensional. Bei Spielen können Sie mit KI dreidimensionale Räume machen. Schöne Grüße an unsere Programmierer. KI könnte auch programmieren. Da kommen Einsparungen auf uns zu. Und KI könnte sogar Prozesse generieren. Ach, Prozesse. Ja, vor allem in der Verwaltung Prozesse. Das wird richtig lustig. Frau Meckel bringt es aber auf den Punkt. Es sind immer Menschen, die bestimmen, ob eine neue Technologie zum Guten oder zum Schlechten verwendet werden. Wir sind gefragt, wie wir das Ding einsetzen. Die Technologie kann viele Sachen machen. Es liegt aber an uns Menschen, wie wir diese Technologie verwenden. Das ist schon mit dem Papier so. Sie können auf ein Papier ein Gedicht schreiben. Sie können auch ein Todesurteil draufschreiben. Und plötzlich sehen Sie, welche Formen damit möglich sind. Das kann zum Guten sein, wie zum Schlechten sein. Will sie gar nicht erschlagen, ist also Absicht die Folie, was es heute schon an KI-Technologien gibt. Wir werden uns schrittweise damit auseinandersetzen müssen und die Sachen sind da. Das ist die Message, die ich mit auf den Punkt bringen will. Wir müssen nicht diskutieren, ob das kommt. Es ist da, es liegt eher an uns, wofür wir das einsetzen und wofür nicht und was wir einsetzen und was wir kennen. Ich will jetzt auch gar nicht in die ganzen Technologien eingehen, von autonomen Systemen über neuronale Netzwerke, Chatbots, Mustererkennung bis hin zu Robotern gibt es viele Sachen. Ich bringe die Sachen einfach mal auf den Punkt, weil mich interessiert was ganz anderes. Wozu kann ich das einsetzen? Das machen wir als anwendungsorientierte Informatiker. Wir gucken nach Anwendungsmöglichkeiten und entwickeln diese Anmöglichkeiten. Und ganz toll ist es, wenn ich KI einsetze, die Mehrwerte bringt, wo keine Personengefährdung ist und selbst bei Fehlurteilen der Schaden nur sehr minimal ist. Bin aber realistisch, dazu mache ich zu viel und zu lange öffentliche Verwaltung. Also Verwaltungswissenschaften ist auch Teil meines Themas. Und da muss ich ganz klar sagen, ich kann KI natürlich auch einsetzen, wo Gefahr für Leib und Leben besteht. Und bei unvertretbaren Gesamtschäden, bei Fehlurteilen, irgendjemand auch für die Folgen haften muss. Und das ist ein Problem. Problem, was ich mal farblich markiere, und aus gutem Grund diese Farben nehme, von grün bis rot, weil wir verdammt nochmal überlegen müssen, was wir wollen und was wir nicht wollen, wo wir Grenzen setzen. Und derzeit sind diese Grenzen aus meiner Sicht noch in der Diskussion und das macht das ganze Thema auch so spannend. Um es nochmal ein bisschen anders auf den Punkt zu bringen, Sie kriegen jetzt ein paar Einschätzungen von mir. Mit Blick auf meine Ausbildung, meinem Hintergrund, mit Blick darauf, dass ich eine demokratisch-freiheitliche Grundordnung für wichtig und wesentlich erachte, dass Demokratie auch Herrschaft des Volkes bedeutet und dass wir Bürger im Mittelpunkt stehen, wir also auch entscheiden treffen müssen, was wollen wir eigentlich, wie gestalten wir unsere KI. Und die Freiheitssicherung der Bürger ist mir sehr, sehr wichtig und da gehe ich weit über Grund- und Menschenrechte hinaus, die ich als selbstverständlich erachte. Aber eine KI unter Umständen oder Menschen, die mit KI arbeiten, ganz andere Vorstellungen haben. Und mir ist ganz wichtig auch das Rechtsstaatsprinzip. Staat und Verwaltung sind gebunden an geltendes Recht und die Rechtsstaatlichkeit, das Rechtsstaatprinzip dient dazu, die Freiheit der Bürger vor Eingriffen des Staates zu sichern und zu schützen. Und die Spielzeuge, das Werkzeug, die KI, die wir haben, können wir für vielfältigste Sachen einsetzen. Viel wichtiger ist aber noch etwas ganz anderes, liebe Frau Meckel. Es sind immer auch Menschen, die in ihrem Alltag dann mit diesen Technologien leben müssen. Und sich da nicht so einfach mehr verdrücken können, wenn die Technologie erstmal da ist. Egal, ob diese zu ihrem Guten oder zu ihrem Schlechten eingesetzt wird. Und das ist viel entscheidender. Wir müssen mit der KI leben. Und ganz ehrlich, ich möchte gestalten, in welchem Umfeld ich bin. Und ich möchte auch bestimmte Sachen unterdrücken und mir das nicht von anderen vorschreiben lassen. Und das gilt erst recht als Bürger einer Bundesrepublik Deutschland. Also Sie sehen unten, sehen Sie die Farben und das ist dann meine persönliche Einschätzung bezüglich der Technologie. Ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht. Ich wurde gebeten doch, das Land Baden-Württemberg mitzubringen. Wir haben im Land eine künstliche Intelligenz. Aleph Alpha hat sie entwickelt. Das Produkt heißt F13, wird vom Staatsministerium, also dem Innovationslab, bei unserem Ministerpräsidenten, Mitarbeitern der Landesverwaltung zur Verfügung gestellt. Und unterstützt Mitarbeiter in der Verwaltung, Zusammenfassungen von Texten zu erzeugen, Kabinettsvermerke zu erzeugen und kleine, einfache Texte zu generieren. Solche Lösungen kennen Sie an anderer Stelle, ChatGPT oder andere Sprachsachen, was die Kollegen festgestellt haben aus Amerika in einer Studie. Das ist ganz nett, aber jede dieser großen Sprachmodelle ist politisch ein bisschen anders drauf. Einige sind autoritär, andere eher liberal. Einige sind linksorientiert, andere rechtsorientiert. Hoppla, und plötzlich sehen wir, dass wir vielleicht so einem großen Sprachmodell nicht unbedingt trauen können. Weil vielleicht dahinter Einstellungen drin sind, Trainingsdaten verwendet werden, wo wir ganz anders rauskommen als ursprünglich gedacht. Wir können mit generativer KI Bilder erzeugen und im Bereich von Kunst. Und Kunstfreiheit finde ich das wunderbar. Wenn es aber Akteure gibt, die gegen die demokratische Grundordnung aktiv sind, die mit solchen Bildern versuchen, Aufstände zu provozieren, Widerstände zu produzieren, dann haben wir als Demokratie natürlich große Herausforderungen, mit denen wir umgehen können. Und das sind Punkte, über die wir auch reden müssen. Und da gibt es auch Punkte, wo wir sagen müssen, was zulässig ist und was nicht. Auch das sind Herausforderungen. Sie kennen diesen Herrn. Das hat ein Künstler auf Basis einer Story, die weit in der Zukunft eventuell spielen sollte, mal durchgespielt. Die Bilder waren relativ realistisch und das rechte Bild hat dann der Sohn, glaube ich, des besagten Herrn über Social Media verteilt und gesagt, wir kriegen das alles in den Griff. Also ich mache mir große Sorgen, dass wir natürlich auch mit solchen Werkzeugen Fake News und Massenmobilisierung organisieren können. Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Damit sind wir auch bei einem Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Was bedeutet das denn für Parlamente? Wenn wir hier die ganze Palette der künstlichen Intelligenz den Abgeordneten der Parlamentsverwaltung geben, wo sind die Chancen, wo sind aber auch Bereiche, wo wir sagen, um Gottes Willen, und das diskutieren wir gerade mit Parlamenten weltweit. Wir haben Untersuchungen durchgeführt mit dem Parlament in Griechenland, mit Argentinien und auch mit Kanada und die Diskussionen sind sehr, sehr spannend. Wir sind gerade dabei, Rahmenrichtlinien zur Einführung von künstlicher Intelligenz durchzuführen. Spannend sind auch ganz unterschiedliche Ergebnisse, dass in Kanada beispielsweise vor allem Mehrsprachigkeit wichtig ist und sie KI einsetzen, um Texte relativ rasch vom Englischen in Französische und umgekehrt zu erzeugen oder dass sie Unterschriften, Untertitel bei Videoaufnahmen produzieren können, aber auch zum Kampf gegen Hacker, die versuchen, das Parlament, Problem, was Parlamente weltweit haben, in irgendeiner Form zu fluten. In Argentinien war, weil Open Government ein wichtiges Thema ist, Transparenz und leichter Zugang sehr, sehr wichtig, insbesondere zur Zugang für Personen, die mobilitätsbeschränkt sind, dass sie einen leichten Zugang haben. Und in Griechenland ging es vor allem um die Frage aus Sicht der Beteiligten, wie bringen wir eigentlich unseren Mitarbeitern diese neue Technologie bei? Also wie bilden wir aus und welche neuen Anforderungen müssen wir hier setzen? Das autonome Fahrzeug ist spannend, gerade hier auch in Friedrichshafen. Wir hätten dann ein Problem, wenn es zu einem Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen kommt. Wir haben ganz bewusst eine Vision Zero und das ist eine große Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir können selbige Sachen nicht nur im Auto, sondern auch im Zugverkehr einsetzen, dass wir vielleicht frühzeitiger feststellen, wenn ein Zug, eine Lokomotive defekt ist und sie automatisch in die Werkstatt stellen. Wir könnten selbstfahrende Züge haben, die KI übernimmt. Wir hätten auch hier das Problem, wenn es Todesfolgen gäbe. Deswegen müssen wir auch hier durchaus sorgfältig sein, in welche Richtung gehen wir. Spannendes Beispiel aus Dänemark. Ich kann KI beispielsweise einsetzen, um Infrastruktur zu warten, wie Brücken. Also in Dänemark haben sie große Brücken übers Meer. Die sind salzigen Winden und einer Brise ausgesetzt, sodass hier Korrosion und Rost relativ stark ist. Mit Hilfe von KI, die über Drohnen Ad 1 die Brücken umfliegt, gleichzeitig per Video erfasst, per Bild erfasst, wie der Zustand ist und dann automatisch einschätzt, was das ist und was zu tun ist, kann man die Wartungskosten massiv senken und die Lebensdauer einer solchen Brücke von 50 auf 100 Jahren verdoppeln. Das sind die Stories, die wir brauchen. Singapur verkauft uns bereits den Hafen der Zukunft, in der gar keine Menschen mehr arbeiten. Das machen Drohnen, das machen automatische Terminals, die die Schiffe entladen und beladen. Singapur setzt gleichzeitig ein Programm auf für eine selbstfahrende Schiffsflotte. Sie brauchen gar nicht mehr Kapitäne, sie brauchen gar nicht mehr die Mannschaft auf so einem Schiff. Das läuft alles automatisch. Wenn Sie nach Singapur gehen, die haben sich einen digitalen Zwilling als nationale Infrastruktur vor 10 Jahren aufgebaut, mit dem sie die ganze Stadtplanung und Stadtentwicklung machen. Statt Monate oder Jahre darauf zu brauchen, das alles durchzukalkulieren, wenn sie ein neues Gebäude machen, sind das jetzt Sachen, die sie in 5 bis 10 Minuten im Planungsprozess zumindest mal durchdenken können, visualisieren können und dadurch natürlich im Planungsbereich sehr viel schneller unterwegs sind. Japan zeigt uns beispielsweise, wo ich in Krisen- und Katastrophenfall relativ rasch mit Hilfe von KI auch reagieren kann. Sie wissen, dass Japan ist betroffen von Erdbeben, von Vulkanausbrüchen und von Tsunamis. Dem Tsunami ist vollkommen egal, wann er kommt. Das kann auch nachts sein. Sie brauchen Reaktionen im Sekundenbereich, im Minutenbereich, um möglichst viele Menschenleben zu retten. KI kann hier eine wertvolle Unterstützung sein. KI macht auch in vielen anderen Bereichen Sinn. Natürlich interessiert sich auch die Polizei. Wie können wir optimal Polizisten einsetzen? Da kommen wir dann natürlich durchaus Richtung Überwachung der Bevölkerung, um zu gucken, wo wir hingehen. Predictive Policing ist durchaus eine große Herausforderung, rechtlich nicht ganz einfach, technisch durchaus machbar, weswegen die Anbieter hier auch mit verschiedenen Bereichen kommen. Spannend sind aber auch kritische Stellungnahmen, die wir auch brauchen. Auch das werden Themen sein, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und wo wir auch ganz klar klären müssen, wie weit können wir gehen und wo setzen wir die Grenzen. Wenn Sie denken, der Robocop ist Zukunft, da ist er. Noch lache ich. Es gibt auch Robocops in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist die taiwanesische Lösung. Und mit Blick auf die Möglichkeiten, die da sind, macht auch ein Roboter an der einen oder anderen Stelle auch Sinn, wenn ich Bilder haben will, wenn ich kommunizieren will, ohne dass ich mein eigenes Polizeipersonal irgendwelchen Risiken ausliefern will. Die Rückseite sieht dann so aus. Schöne Grüße aus Südkorea. Das sind dann die Control Center, also die Steuerzentren für solche smarten Städte. Überall, wo Sie in den realen Betrieb eingreifen, brauchen Sie auch ein Steuerungszentrum im Hintergrund. Wenn das die Zukunft der smarten Stadt ist, dann möchte ich da nicht leben. Ich sage es Ihnen ganz offen. Andere schöne Sachen, wie wir Geld machen können. Wir haben ja kein Geld. Setzen wir solche Sachen auf die Autobahn. Haben wir hier in Amerika Silicon Valley, fünfspurige Autobahn. Wir brauchen ein bisschen Geld, also verkauft bei die linkeste Spur zum Überholen. Wenn Sie darauf fahren, kostet das $7. Wir gucken auch, ob Sie alleine fahren oder zu zweit. Dann wissen wir auch, ob Sie vielleicht einen Rabatt kriegen oder nicht. Und wenn Sie nicht zahlen, kostet das natürlich mehr. Schöne Grüße aus Singapur. Die gucken sogar zwischen zwei Stationen, ob Sie schneller als erlaubt fahren. Dann kriegen Sie automatisch Strafknöllchen. Schöne Grüße aus Taiwan. Wir können die Technologie natürlich auch am Bahnhof nutzen, am Flughafen. Die lernen auch. Wenn immer mehr Leute durchgehen, wird es immer besser. Wir sehen, wie alt die Leute sind, was sie aufhaben, welche Sachen sie anhaben. Das sind wunderschöne Sachen. Gesichtserkennung. Ich schlucke. Nein, das ist, glaube ich, in Europa nicht zulässig. Aber es ist technisch da. Wir können es nicht mehr wegdiskutieren. Und an der einen oder anderen Stelle außerhalb von Europa wird solche Sachen sicherlich auch eingesetzt. Was ja, wenn es nur eine Kamera ist, ganz nett ist, aber das ist das Originalbild aus Taipei. So viele Kameras sind da im Einsatz und die vielen Kameras und die vielen Auswertungen erlauben es den Polizeikräften mit sehr viel weniger Personal so viele Kameras zu machen. Ich glaube, der Ministerpräsident von Singapur sagt, für 10.000 Kameras brauche ich jetzt nicht mehr 1.000 Polizisten, da reichen 10 Polizisten. Die KI sagt uns, wenn da irgendwas ist, und dann schaut sich ein Beamter das an und dann schicken wir das Einsatzkommando los. Ach ja, das kann man natürlich auch in Hochschulen einsetzen, also eine Kamera oben ran. Und wir messen dann, wann die Schüler kommen. Wir haben automatisch den Appell. Wir sehen auch, ob sie wach sind oder nicht. Und wir gucken natürlich auch, was der Dozent macht und worüber er redet. Beispiel aus Taipei. Sie sind ganz stolz und das wollen Sie dann auch ausweiten. Das machen wir dann nicht nur in Klassenräumen, das machen wir in der Bibliothek, in Tagungszentren und sonstigen Sachen. Entschuldigung, da kriege ich manchmal Irritationen, wenn ich solche Sachen höre. Es gibt in anderen Staaten, das war in Australien, auch Politiker, Sozialpolitiker, die der Meinung sind, mit KI können wir mal jetzt ganz genau gucken, ob die Sozialhilfe kriegen, überhaupt zu Recht Sozialhilfe kriegen. Und das beauftragen wir dann mal eine externe KI bei einem externen Unternehmen systematisch zu gucken. Und alle, die angeblich, weil sie beispielsweise noch Gelder aus einer anderen Behörde kriegen, unerlaubt Sozialhilfe kriegen, den streichen wir mal automatisch die Sozialhilfe. So geschehen in Australien. Ganz systematisch durchgeführt mit einem privaten Unternehmen. Wer sich dagegen beschweren will, fand keine Ansprechpartner, auch keine Beschwerdemöglichkeit in der Stelle. Das Fatale an der Sache war, es handelt sich nicht um reiche Leute, denen das Geld gestrichen wurde, sondern Menschen, die in Not waren. Und die in dieser Situation plötzlich jetzt auch kein Geld haben und gleichzeitig Briefe kriegten, dass sie bitte die Summe, die sie zu viel gekriegt haben, auch zeitnah zurückzahlen müssen. Wir hatten in Australien mehrere Todesfälle deswegen. Die Regierung hat abgestritten, dass da ein Fehler da ist. Der Sozialminister wurde dann Premierminister. Erst nach 4 Jahren wurde festgestellt, dass das System wohl doch fehlerhaft ist. Es wurde eingestellt, es wurde eine Kommission ins Leben gerufen und es wurden viele Fehler aufgezeigt, was so etwas nie hätte passieren dürfen. In Australien können Sie heute KI, also das war ein automatisiertes Entscheidungssystem, eigentlich nicht mehr groß einsetzen, weil die Bevölkerung dem Staat nicht mehr traut. Das ist so eins der Worst-Case-Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Und das ist wichtig zu wissen. Es gab auch vergleichbare Szenarien in den Niederlanden. Das ist nicht so weit weg. Das kann ganz schnell kommen. Das kann auch mit einem Regierungswechsel ganz schnell kommen. Ich bin ja lieber für positive Stories. Setzen wir doch lieber auf Drohnen ein, die Menschenleben retten. Wie hier aus Taipeh. Überall da, wo Feuerwehr, wo die Polizei in Notsituationen nicht mehr ran kann, kann beispielsweise so eine Rettungsdrohne Lebenswesten schicken, Rettungsringe schicken, Leitern schicken. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Pluspunkt, den wir uns unbedingt ansehen müssen. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass Drohnen mittlerweile auch zu militärischen Objekten geworden sind, die entscheidend Einflüsse auf die Kriegsführung nehmen und dass das nicht nur gute Sachen sind, wie ich sie einsetzen kann. Also ich sehe nicht nur, wie die feindlichen Stellen sind, sondern auf Basis dieser Grundlage könnte ich einerseits natürlich Angriffe vorbereiten, andererseits könnte ich auch Waffen an Drohnen hängen und sie einsetzen. Wenn sie die Medien verfolgen, ist das alles heute Realität und wir können ein Wettrüsten in verschiedenen Konflikten weltweit beobachten. Es gibt sogar Kriege, die aufgrund solcher Drohneneinsätze schon entschieden sind. Kriegsführung wird sich massiv verändern. Einige behaupten sogar, dass was im Ersten Weltkrieg die Erfindung der Panzer ist, ist im aktuellen Konflikten sind die Drohnen. Disruptive Veränderungen im Kriegsgeschehen und damit müssen wir uns auseinandersetzen, insbesondere auch die Folgen, wenn solche Werkzeuge in wenigen Jahren vom organisierten Verbrechen eingesetzt werden. Es ist gut, dass wir uns in Europa Gedanken machen, dass wir uns auch in Deutschland über die Datenethikkommission viele Gedanken gemacht haben, wo es Sinn macht, solche Sachen einzusetzen und wo Verbote zu stellen sind. Arbeiten über die letzten 5 bis 10 Jahren von vielen Kollegen. Wir haben im März eine EU KI-Verordnung, den AI Act, beschlossen, der jetzt in den nächsten 2 Jahren von den Ländern schrittweise dann realisiert werden wird. Es gibt Bereiche, wo der Einsatz von KI verboten ist. Es gibt Bereiche, wo wir mit Hochrisiko-KI haben. Es gibt begrenzte Bereiche und es gibt Bereiche, wo der Einsatz von KI eher minimal ist, wo man kaum eine Regulierung braucht. Mit Blick auf Staat und Verwaltung bin ich der Meinung, dass wir es überwiegend mit Hochrisiko-KI haben oder verbotenen Sachen. Was verboten sind, eigentlich denken wir ja gar nicht an solche Sachen. Trotzdem habe ich sie nochmal mit zusammengenommen. Verboten wird in Europa künftig sein, alle Systeme, die das Verhalten von Personen manipulieren und deren freien Willen versuchen zu beeinträchtigen. Anwendungen, die Schwächen bestimmter Personengruppen, beispielsweise aufgrund ihres Alters, Behinderung oder sozioökonomischen Status ausnutzen. Ein soziales Scoring, also solche Sozialbonitätssysteme, wo alles, was sie machen, bewertet wird und sie dann die Leiter hoch oder runter springen können. Eine biometrische Identifizierung und Kategorisierung von Personen oder gar eine biometrische Echtzeitfernidentifizierung in Echtzeit, die eigentlich auch untersagt ist, aber die Polizei hat sich Hintertüren einbauen lassen und will solche Sachen einsetzen. Das ist aus meiner Sicht so auch eins der größten Schwächen dieser Verordnung, weil diese kleine Hintertür groß gemacht wird, vorgeschoben wird aus meiner Sicht durchaus zu Recht. Wir brauchen das zur Terrorbekämpfung. Die Frage ist, was ist Terrorbekämpfung? Und wo hört sie auf? Sind es die Bauern oder sind es die Kleber, die wir darüber erfassen? Und wann erfasst es jeden einzelnen Bürger? Also das ist sehr schwierig und da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges zu diskutieren haben. Das sind die Sachen, die nicht kommen sollen. Was kommen wird und wo wir mit KI uns intensiv auseinandersetzen müssen, sind alle kritischen Infrastrukturen mit Gefahr für Leib und Leben. Und da gehört auch das selbstfahrende Auto dazu, mit allen Infrastrukturerweiterungen. KI im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, also auch das, was wir hier als ZU machen. Wie viel KI wollen wir denn hier einsetzen und wo setzen wir die Grenzen? Wesentliche öffentliche Verwaltungsleistungen, also ich würde sagen, alles das, was Staat und Verwaltung macht, wird auch auf KI geguckt. Wir müssen aber gucken, was da ist. Im Kontext der Strafverfolgung, insbesondere da, wo in die Grundrechte von Menschen eingegriffen wird, wo setzen wir die Grenzen? Bei Migrations-, Asyl- und Grenzkontrollmanagement ist ein Hochrisikobereich. Wir werden dort definitiv auf KI setzen. Bei der Verwaltung von Justiz und bei der Verwaltung von demokratischen Prozessen und spätestens da sind wir wieder bei meinem Ursprungsthema, den Parlamenten. Und das geht nicht weg. Entschuldigung, die Technik ist da. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ben Hansen hat sehr schön zusammengestellt, welche Maßnahmen, technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen jetzt bei allen Bereichen im Hochrisikobereich, auch im geringen Risikobereich, das ist überschaubar, gemacht werden müssen. Da kommt ein ziemliches Arbeitsprogramm auf uns zu. Und Entschuldigung, mit Blick auf den demografischen Wandel sehe ich gar nicht die Kapazitäten, die das machen. Da setzen wir auf eine generative KI, die wird für uns die Skizzen erstmal machen. Juristen gehen dann drüber, da bin ich mir auch ziemlich sicher, aber wir müssen uns verdammt nochmal damit auseinandersetzen und wir müssen uns selbst da auch einbringen. Zum Abschluss eine kurze SWOT-Analyse, da steckt viel Potenzial drin. Ich könnte rasch reagieren, ich könnte gezielte Beiträge zur Verbesserung des Lebens der Bürger, für Verbesserung von Staat und Verwaltung, für Kosteneinsparung, für eine höhere Leistungsfähigkeit mit KI rausholen. Es gibt aber auch aus meiner Sicht vollkommen zu Recht Datenschutzbedenken. Es wird Widerstände geben gegen Überwachung. Es wird eine ganze Reihe an rechtlichen Herausforderungen geben. Wir müssen auch damit umgehen, dass KI zu unfairen Ergebnissen und verstärkten Ungleichheiten führen kann. Wir brauchen Widerspruchsmöglichkeiten. Sicherheitsrisiken durch KI-basierte Hackerangriffe ist auch ein Problem. Vertrauensverluste, wenn das einmal da ist, in sich zusammenfällt, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, wird auch groß. Und verdammt nochmal, wir geraten in große technologische Abhängigkeiten, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wie KI funktioniert. Hat uns ja keiner beigebracht. Entschuldigung, das darf nicht passieren. Und deswegen müssen wir in dem Zusammenhang uns damit auch intensiver, sehr viel intensiver als bisher auseinandersetzen. Denn KI bietet auch große Chancen. Endlich mal für eine datengestützte Politikgestaltung, nicht nur aus dem Bauch, sondern auf Grundlagen verlässlicher, solider Daten. Und für ein evidenzbasiertes Verwaltungshandeln, wo wir hier uns wirklich auch am realen Objekt organisieren und gucken, was ist wirklich der Bedarf. Aber es öffnen sich auch viele Chancen für mehr Bürgerteilhabe und für mehr Transparenz. Ich glaube, das sind auch die Vorteile und wir müssen abwägen. Da können wir nicht einfach sagen, ja oder nein, machen wir, sondern wir müssen sehr gucken, wie weit können wir auf dem grünen, auf dem gelben, vielleicht auch auf den orangen Bereich gehen. Wo setzen wir aber die Grenze? Und Entschuldigung, das werden wir für jeden Fall, für jeden Anwendungsfall separat betrachten müssen. Warum ist Bürgerbeteiligung da so wichtig? Bürgerbeteiligung ist etwas, was wir am Open Government Institute uns schon sehr, sehr lange ansehen. Wir sind der Meinung, wenn Einzelne oder Gruppen eingebunden werden in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, dann hilft uns das sehr. Das sorgt für eine höhere Legitimation. Es eröffnet Möglichkeiten, hier auch mitgestalten zu können. Das kann sein im Bereich der politischen Kommunikation, dass man Themen überhaupt erstmal auf die Agenda setzt. Es kann aber auch ganz konkret sein, wir gehen mal in so eine smarte Stadt und gestalten gemeinsam Möglichkeiten einer smarten Laterne beispielsweise, was wir wollen, was wir nicht wollen. Bürgerbeteiligung sorgt vor allem zum Aufbau von sozialem Vertrauen, weil wir sagen, wir sitzen gemeinsam an den Lösungen und Teilnehmer sollen dadurch auch nicht nur das Gefühl bekommen, mitgestalten zu können, sie sollen auch real mitgestalten können. Es darf also keine Alibi-Veranstaltung sein. Es muss sozusagen auch mitgestalten können. Gefühle sind aber in dem Zusammenhang wichtig und dieses Gefühl der Mitgestaltung ist insbesondere auch für die Leute wichtig, die nicht die Zeit haben, sich einzubringen, aber sie hätten sich einbringen können. Das Mitgestalten ist ganz, ganz wichtig. Die Kollegen haben unterschiedliche Stufen von Beteiligung. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht, gezeigt. Die Anweisung, die Alibi-Partizipation wird manchmal auch als Beteiligung ausgewiesen. Informationen, Anhörungen, Einbeziehungen sind eigentlich nur Vorstufen. Partizipation, Beteiligung bedeutet Mitbestimmung bei Entscheidungen. Teilweise mit teilweiser, teilweise mit voller Entscheidungskompetenz. Teilweise kann man es auch den Bürgern der Zivilgesellschaft komplett übergeben. Und Strassberger und Rieger haben aufgezeigt, dass die Verwaltung gar nicht so weit gehen möchte, denn sie möchte ja noch die Entscheidung treffen. Deswegen wird sie eher ungern sagen, wir übertragen alles den Bürgern. Aber aus Bürgersicht ist es manchmal sehr viel wichtiger, dass die Zivilgesellschaft hier eigenverantwortlich Sachen übernimmt, insbesondere da, wo der Staat überfordert ist. Sie muss das aber organisieren. Deswegen ist der Wunsch, die Entscheidung allen Bürger zu übertragen, aus Blick der Zivilgesellschaft häufig weiter, als die Verwaltung sich das aus Eigeninteresse vorstellen kann. Co-Kreation ist ein Ansatz, das gemeinsame Mitgestalten, die gemeinsame Planung, die gemeinsame Erschaffung, Generierung, das gemeinsame Finden von Lösen, von Artefakten, von Dingen, von Diensten, die Relevanz haben für Staat und Verwaltung, bevor wir politisch drüber entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding und ich habe Ihnen viele Sachen gezeigt, wo aus meiner Sicht die Mitwirkung der Bevölkerung ganz entscheidend ist, damit wir hier akzeptable Lösungen kriegen und nicht Lösungen von irgendwem aufgedrückt kriegen. Und das ist ein zentraler Ansatz von Open Government und Open Innovation. Das sind Ansätze, an denen wir forschen. Spannend ist das vor allem deswegen, weil Sie sehr viel mehr Ideen haben und Vorstellungen haben als das, was sich Verwaltung und Politik so vorstellen kann. Und wenn wir Sie einbinden in die Ideenfindung, dann ist da schon viel Potenzial. Es kommt aber die KI um die Ecke und die erweitert uns sowohl den Problemraum. Also wenn ich richtig mit KI arbeite, zeigt mir die KI vielleicht noch weitere neue Lösungen auf, an die ich gar nicht gedacht habe, die dann zu einer viel besseren Ausgangslage für ein Problem sorgen. Und es eröffnen sich vielleicht ganz neue zusätzliche Möglichkeiten, um dann zur richtig guten Lösung zu kommen. Und auch das ist natürlich ein unheimlich gutes und wichtiges Potenzial, was wir in dem Zusammenhang auch nochmal reflektieren müssen. Danke hier an die Kollegen von der Technischen Universität in Aachen und um Frank Piller, die das im Prinzip auf ihren Open Innovations Erfahrungen in den vergangenen Wochen und Monaten auch nochmal ein bisschen weiter durchdacht haben. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz. Aber auch nach der politischen Entscheidung, wir wollen so etwas haben, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir als Bürger uns regelmäßig einbringen. Einerseits, weil wir selbst Daten generieren, die dann vielleicht auch in der Umsetzung eine Rolle spielen. Andererseits, weil wir als Bürger auch ein Korrektiv gegen übermäßige Datensammlung da sind. Wer, wenn nicht die Bürger selbst, sagen dem Staat, es reicht, du sammelst zu viele Daten. Der Staat hat unter Umständen Interesse. Er hat aber auch durch die Datenschutzgesetze Vorgaben, nicht zu viele Daten zu sammeln, auf eine Datenminimierung zu achten. Ich glaube, es ist sehr wichtig und wertvoll, die Bürger als Betroffenen an der Umsetzung einzubinden und hier sozusagen auch immer wieder Impulse zu kriegen. Aber hier auch dann, wenn etwas beschlossen ist, die Sachen, die Artefakte, die wir haben, gemeinsam weiterzuentwickeln. Warum ist das wichtig? Weil wir damit Transparenz und Vertrauen aufbauen, Mitgestaltung. Durch die Bürger fördert Transparenz, weil die Bürger verstehen, was gemacht wird. Und Transparenz fördert Vertrauen in staatliche KI-Initiativen und KI-Anwendung. Vertrauen, das, den der Staat auch braucht. Vertrauen entsteht vor allem dann, wenn Bürger verstehen, was gemacht wird, wie die KI-Systeme funktionieren, wie Entscheidungen getroffen werden und warum wir das brauchen. Hat sehr viel auch mit Bildung und Verständnis zu tun. Durch Transparenz können Bürger auch sehr viel besser verstehen, wie Entscheidungen von KI-Systemen zustande kommen. So wie wir heute ja auch akzeptieren, dass nicht ein Gericht irgendein Urteil über uns fällt, sondern dass vor Gericht der Richter das Urteil auch begründet. Auch das ist wichtig und das brauchen wir im Sinne einer erklärbaren KI natürlich auch bei allen Entscheidungen im öffentlichen Raum, die wir später haben. Ich will also nicht wissen, wie es im Gehirn des Richters funktioniert. Ich will wissen, was rauskommt. Das muss begründet sein. Und das werden wir auch in verschiedenen Bereichen dann brauchen, wenn es um die ganz simple Frage geht, wie bauen wir KI in bestimmten Bereichen ein. Beteiligung sorgt auch für mehr demokratische Legitimation. Durch die Mitbestimmung stärken wir das Vertrauen in staatliche Institutionen. Und die Bedürfnisse, Anliegen und Werte der Bürger werden dann auch in die Prozesse der Gestaltung staatlicher KI einbezogen. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit, mitgestalten zu können. Auch hier unsere Kritiker binden wir ein und dadurch steigt die Akzeptanz, weil wir Maßnahmen vorgesehen haben, dass einzelne Akteure nicht über das erträgliche Maß hinausgehen können. Und Legitimation entsteht vor allem dann, wenn Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und diese Entscheidungen auf breiter Zustimmung und Akzeptanz der Bevölkerung beruhen, wenn die Bevölkerung über unterschiedliche Akteure, Experten, Gremien oder als Bürger im Bürgerpanel die Möglichkeit gehabt haben, ihre Meinung auch kundzutun. Aus meiner Sicht sind das auch ganz, ganz wichtige Sachen mit Blick auf Schutz der Grundrechte und ethische Standards, weil so ethische Bedenken und Risiken, die aus meiner Sicht da sind im Zusammenhang mit KI, frühzeitig erkannt werden, adressiert werden und angegangen werden. Ich will nicht die Überraschung haben nachher beim Gericht, ich will es schon bei der Gestaltung haben. Und wir brauchen eine Rechenschaftspflicht vom Staat, wenn ihr KI einsetzt, dann sollt ihr Anreize machen, sofort daran zu denken, dass ihr auch überwacht werdet, dass ihr nachher erklären müsst, wenn KI gegen geltende Normen verstößt. Wir sollten doch von Anfang an KI entwickeln, die geltenden Normen und Standards entsprechen. Und damit müssen sie auch ethischen Grundsätzen und auch dem Recht entsprechen und dieses einhalten, so wie wir das haben. Also ich möchte im Vorfeld schon richtige Lösungen haben und nicht nachher Lösungen einkassieren wollen. Ich sehe den Bürger als aktiven Gestalter der digitalen Transformation. Es geht um unsere Zukunft, es geht um diesen Staat. Und da können wir uns nicht einfach zurücklehnen und warten, wie das Couch-Potato-Kino sich entwickelt. Wir stehen in der Verantwortung. Wir als Bürger müssen uns engagieren um die Gestaltung unserer eigenen Zukunft. Und wir müssen auch sicherstellen, dass die Bürger KI-Systeme bekommen, die ihren Bedürfnissen und Werten und den Werten der Gesellschaft entsprechen. Und nur mit Transparenz kriegen wir ein Umfeld, in dem KI-Systeme auch wirklich fürs Gemeinwohl entwickelt werden und nicht zum Wohl einzelner Akteure. Das, was wir auf jeden Fall verhindern müssen, sind Szenarien eines Überwachungsstaats. Ich glaube, ich habe Ihnen die Beispiele gerade gezeigt. Und das ist auch wichtig, dass wir vertrauen, dass unsere Privatsphäre auch privat bleibt, dass personenbezogene Daten weiter geschützt werden. Und deswegen ist es eben wichtig, Risiken und Missbrauch frühzeitig zu erkennen, zu adressieren und nach Lösungen zu suchen. So wie wir in selbstfahrenden Autos auch die ganz normalen Kameras schrittweise austauschen gegen datenschutzkonforme Kameras, die eben nicht Gesichter eindeutig erkennt und die nicht Kfz-Kennzeichen eindeutig bekennt, damit der Wagen, ein Rechenzentrum auf 4 Rädern, nicht Daten von der ganzen Umgebung sammelt, die ich an anderer Stelle brauche, sondern dass das Ding von Anfang an datenschutzkonform ist. Und dadurch unterscheiden sich natürlich die Lösungen hier in Deutschland, in Europa ganz substanziell von Lösungen in Amerika und in anderen Staaten der Welt. Aber sie sind bürgerkonform, sie sind datenschutzkonform und sie sind aus meiner Sicht deswegen auch sehr viel besser, sehr viel nachhaltiger, langfristiger, sehr viel erfolgreicher. Mir ist es auch wichtig, dass wir in der Gestaltung nicht nur denken, es gibt den einen Bürger, es gibt viele Bürger mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Wir setzen ja gerade auf Diversität und Gerechtigkeit. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch wichtig, in die Gestaltung verschiedene Perspektiven einzubinden, um hier Vermeidungen durch Vorurteile, durch Verzerrungen auf Basis zugrunde liegender Trainingsdaten frühzeitig zu erkennen und zu überwinden. Bürgerbeteiligung sorgt auch dafür, dass diverse Stimmen gehört werden, dass KI-Systeme nicht diskriminierend wirken und dass Entscheidungsvorschläge auch gerechter sind. Literacy, Literacy, Literacy. Das haben uns die Studierende, die Doktoranden und die Professoren der Uni Konstanz mehrfach mit auf den Weg gegeben, als wir in Konstanz über Datenethik diskutiert haben. Wir müssen bilden. Wir müssen solche Inhalte im Rahmen unserer universitären Ausbildung im Bachelor- und im Masterstudiengang anbieten, weil das sind Herausforderungen, um die wir in den nächsten Jahren nicht rumkommen. Sei es jetzt ein Kurs von 6 Credits am Anfang des Studiums oder wenn ich Sachen vertiefe, dass ich hier an einem Lehrstuhl mich in solchen Sachen, wenn ich Datenwissenschaften künftig mache, wenn ich mich mit KI auseinandersetze oder wenn ich im Digitalisierungsbereich unterwegs bin, hier tiefer reingehe. Wir müssen aber nicht nur an die Studenten denken, wir müssen an die gesamte breite Öffentlichkeit denken. Eine Teilnahme an Entscheidungsprozessen rund um KI fördert Bildung, Diskussion und Aufklärung. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Bürger dazu auch befähigt werden, über Schulen und Hochschulen, über Volkshochschulen und Angebote zur Erwachsenenfortbildung, Schuldigung auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, übers Fernsehen, über Mediatheken, dass wir verstehen, welche Chancen, aber auch welche Risiken in KI liegen. Wir müssen Möglichkeiten eröffnen, aktiv an öffentlichen Diskussionen teilzunehmen und wir müssen es ihnen auch erlauben, eine eigene kritische Meinung einzubringen, damit wir alle, insbesondere auch die politisch verantwortlichen Entscheidungsträger, ich glaube, es sind auch einige im Raum, informierte Entscheidungen treffen über den Einsatz von KI und nicht das einfach auf irgendwelche Experten verschieben. Das sorgt dafür, dass, wenn Lösungen da sind, sie besser akzeptiert werden, wir eine höhere Legitimität haben. Wir brauchen hier auch eine Rechenschaftspflicht von Anfang an. Deswegen ist mir Transparenz wie Rechenschaft auch sehr, sehr wichtig. Und das muss von Anfang an sein. Wir können das Thema der Gestaltung nicht an Techniker einfach outsourcen. Und die kommen dann mit einer tollen Lösung. Haben Sie mal in der Schweiz versucht, weil ich glaube, das Thema war Big Data. Von den 40 Einreichungen für Big Data-Projekte waren 20 verfassungswidrig. Also es ist wichtig, dass wir als Bürger uns, egal in das, was da kommt, einbringen. Das machen wir eigentlich schon seit Jahren. Wir haben da gerade in Deutschland eine lange Tradition, vielleicht auch historisch begründet. Das will ich Ihnen gar nicht vorenthalten. Ein wichtiger Ansatz ist Bottom-up. Lasst die Bürger Ideen einbringen. Mit Wettbewerben, mit Hackathons, das sind jetzt Ansätze aus den letzten Jahren, ermutigen wir Bürger, KI-Lösungen zu entwickeln, KI-Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln und die in die Umsetzung umzubringen. Es gibt gemeinsame Gestaltungsformate wie Co-Design und Co-Creation. Man kann auch ganz einfach anfangen mit Bürgerbefragung und gucken, was wollt ihr eigentlich? Es gibt mehrere Bundesministerien, die genau diesen Weg gehen. Und wir sollten von Anfang an auch Möglichkeiten haben, dass wir Feedback aus der Bevölkerung kriegen, dass wir Verbesserungsvorschläge aus der Bürgerschaft einsammeln können über ganz leichte Wege. Sag's doch, hier in Friedrichshafen ist ein schönes Beispiel, auch wenn wir hier noch nicht so richtig in die KI-Entwicklung eingestiegen sind. Es ist mir verdammt nochmal wichtig, dass wir eine interessierte Bürgerschaft hier als Korrektiv in dieser Entwicklung von Anfang an einbinden. Weil die Techniker können nicht an alles denken. Es gibt viele Akteure da draußen, die durchaus noch andere Vorstellungen haben, ohne dass uns das auf den ersten, auf den zweiten oder auf den dritten Blick auffällt. Wir brauchen aber auch Experten, die nachgewiesen haben, durch Studium, durch Ausbildung, durch Publikationen, durch Erfahrungen, durch Projekte, dass sie Experten in diesen Themen sind, dass sie uns dabei auch unterstützen, wirklich die richtigen Punkte auf eine KI-Agenda zu setzen. Dazu setzt man klassisch in Politik und Verwaltung auf Beratungsgremien, wo Experten aus Wissenschaft, aus Wirtschaft und Verwaltung und Zivilgesellschaft drin, teilweise auch von Parteien entsandt, um hier ein breites Gremium zu haben, um hier mit Experten auch die demokratisch gewählten Gremien dabei zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch das ist eine Herausforderung. Wir haben das gesehen bei der Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz. Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, die sich damit auseinandergesetzt haben, die haben schrittweise erst erfahren, welche Möglichkeiten sich da gibt. Und es gibt quer durchs Parlament auch unterschiedliche Einschätzungen, wie wir damit umgehen, gerade auch im Kontext von KI und Waffensystemen. Quer durch die Parteien, KI im Polizeibereich, auch da gibt es durchaus Brüche. Ist aber alles Sachen, die wir diskutieren und wo wir natürlich über demokratisch gewählte Gremien dann auch irgendwann zur Entscheidung kommen. Viel wichtiger finde ich, dass das Themen sind, die natürlich auch in Ministerien, die in einzelnen Behörden ankommen müssen und wir schrittweise Kompetenz aufbauen, Beratungsstellen aufbauen, weil wir können es uns nicht leisten, 16 Mal in Deutschland oder 400 Mal mit Blick auf die Landkreise oder 11.000 Mal mit Blick auf die Gemeinden überall das Rad neu zu erfinden. Wir müssen hier auch Kompetenzen bündeln. Dass wir das gut gemacht haben, ist aus meiner Sicht bei der Datenethikkommission zu sehen, deren Gutachten, sowohl das Kurzgutachten wie das Langgutachten, auch die englische Variante in die ganzen Gespräche zur europäischen AI Act eingeflossen sind. Viele wertvolle Sachen. Sie hatten die Aufgabe, sich auch um KI zu kümmern. Sie haben gesagt, ist ganz nett. KI verstehen wir als Bestandteil von automatisierten entscheidenden Systemen. Wir beschäftigen uns nicht separat mit KI, sondern bringen das rein. Die Punkte saßen, sind wichtig, sehr wertvolle Punkte. Und Dirk Heckmann, der hier in der Mitte ist, hinter der Vorsitzenden, war auch 5 Jahre hier an der Zeppelin-Universität. Das war ganz wegweisend. Entscheidend aus meiner Sicht ist aber nicht da unten und die da oben, sondern wir brauchen auch einen Austausch. Wir müssen dafür sorgen, dass in Bürgerforen auch Experten und Bürger sich austauschen, dass wir uns bei den Empfehlungen dann auch austauschen, vielleicht auch neue gemeinsame Empfehlungen erarbeiten, dass wir auch in Projekten Bürgerbeiräte haben, die hier auch regelmäßig sich mit Regierungsvertretern und Experten zusammensetzen, um die Entwicklung und Implementierung der künftigen KI-Systeme zu überwachen und hier auch Empfehlungen zur Weiterentwicklung aussprechen. Wir brauchen dringend Bürgerbildungskampagnen mit Blick auf das Thema KI. Und wir müssen auch gucken, dass die Lösungen, die da sind und die werden kommen, aus Heilbronn und anderen Angeboten, viel über das Internet, dass diese Open Source sind, dass ich auch verstehe und dass ich solche KI-Ansätze an anderer Stelle auch weiter nutzen kann. Alles Themen, meine Damen und Herren, die wir für ganz, ganz wesentlich im Rahmen der Smart City-Entwicklung in Deutschland auch sehen. Wo wir seit über 10 Jahren auch aus der Zeppelin-Universität heraus, Christian Geiger hat beispielsweise da mitgewirkt, gesagt haben, wir müssen die Bürger einbinden. Wir wollen und können nur so diese digitale Transformation nachhaltig schaffen. Smart City ist eigentlich eine andere Baustelle. KI ist aber ein Thema, was hier sehr schnell sehr viel disruptive Veränderungen reinbringt. Wenn es uns gelingt, Co-Design, Co-Kreation und Co-Produktion zu realisieren, wenn wir Bürger mit ihren Bedenken, Bedürfnissen und Perspektiven in die Entwicklungsprozesse reinbringen, kommen wir zu sehr viel besseren Lösungen. Da bin ich ganz überzeugt. Wir kriegen dann auch eine bessere Qualität und sehr viel relevantere KI-Anwendungen realisiert, weil wir auch das Wissen und die Expertise der ganz unterschiedlichen Stakeholder einbinden. Das, was wir brauchen, sind datenschutzkonforme und bürgernahe Lösungen. Ich sage es an dieser Stelle, ohne eine Totalüberwachung des Alltags. Und wenn ich nach Asien schaue, sehe ich genau diese Totalüberwachung des Alltags. Ich dachte, ich bin im schlechten Film, als ich das sah. Nein, das wird dort gelebt, ohne dass hier die Bürger große Mitwirkungsmöglichkeiten hatten. Unser Ansatz sieht in Deutschland mittlerweile anders aus. Im Rahmen der Smart City Sachen will man mit den Bürgern gemeinsam planen, Sachen entwickeln, dann vom Gemeinderat Risiken abschätzen, Geld geben lassen, Projekte auswählen und Projekte umsetzen. Das ist der Ansatz. Das schafft man nicht in 2 Jahren, auch nicht in 5, 10, 20, 30 Jahre. Aber wir rechnen und sprechen hier über große Infrastrukturmaßnahmen. Die KI ist so wichtig, ich sage das an dieser Stelle, wie der Bau von Autobahnen, von Eisenbahnlinien, von Flughäfen. Und wenn eine Entscheidung getroffen wird, ein KI-Innovationszentrum in Heilbronn nach einer Ausschreibung zu bauen, bedeutet das für viele andere Städte, dass sie an der KI-Entwicklung nicht so groß teilnehmen können, wie es künftig die Großraum Heilbronn machen wird. Und auch das sind wirtschaftspolitische Entscheidungen gewesen, wo viele Städte jetzt plötzlich wach werden und feststellen, wir müssen uns sehr viel stärker mit KI auseinandersetzen. Nicht alles, was die Bürger wollen, muss auch umgesetzt werden. Im Rahmen dieses Wettbewerbs hat der Gemeinderat einige Projekte beispielsweise in Konstanz auch wieder gestrichen. Trotzdem ist es wichtig, hier auch gemeinsam mit den Bürgern in solche Smart City Projekte einzugehen und da, wo es sinnvoll ist, auch schon auf KI zu setzen. Ganz wichtig ist mir an der Stelle auch nochmal mitzuteilen, dass auch auf Seiten der Zivilgesellschaft mittlerweile eine intensive Vernetzung stattfindet, nicht nur über den Chaos Computer Club, sondern mittlerweile über das internationale Open Government Partnership Network hat sich ein Open Algorithm Network gebildet, wo man hier auch frühzeitig in einen Austausch geht und das Wissen weltweit teilt. Gerade das Internet ermöglicht hier ja ganz andere neue Formen der Zusammenarbeit. Und Sie werden gleich auch ein paar Beispiele sehen, warum es wichtig ist, hier auch in den Austausch zu gehen und über das Internet zu gucken, wie gehen andere eigentlich an die Themen ran, weil wir daraus sehr viel lernen können. Und weil wir als Bürger Lösungen, die sich woanders bewährt haben, durchaus auch bei uns einführen können. Es kann ja sein, dass ich diese Bürgerbeteiligung gar nicht will. Ich habe mal gelernt, es gibt 50 Gründe, Nein zu sagen. Dann sehen Sie die Liste mit den ganzen Gründen, Punkte abzulagen. Wir müssen uns den Herausforderungen einer Bürgerbeteiligung ernsthaft stellen, weil ich sie für sehr, sehr wichtig erachte. Nicht jeder Bürger verfügt derzeit schon über das nötige technische Know-how. Wir müssen das in einfacher, leicht verständlicher Sprache bringen. Komplexe KI-Konzepte können teilweise sehr verständlich sein, was auch einer Bürgerbeteiligung durchaus erschwerend im Weg steht. Die Vielfalt kann teilweise zu Verwirrung und zu einem Desinteresse führen, weil ich mich einfach überfordert fühle. Und unter Umständen schließen wir Menschen mit Behinderung oder ältere Bevölkerungsgruppen aus, weil sie halt in ihrer Schulausbildung sich, gab es damals noch nicht, mit KI nicht auseinandergesetzt haben, ohne dass das beabsichtigt ist. Und andere engagieren sich gar nicht, weil sie grundsätzlich Datenschutzbedenken haben und alles, was sie sagen, eher eines Tages gegen sie verwendet wird. Ich glaube, da müssen wir rangehen. Das ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Und wir brauchen hier auch Lösungen. Da ist auch der Bildungsbereich gefragt. Unter Umständen gibt es auch ganz divergierende Vorstellungen zu Bürgerbeteiligung. Wir haben unterschiedliche Parteien. Ich habe es vorhin auch gesagt. Die haben unterschiedliche Ansprüche, unterschiedliche Visionen für die Zukunft. Und aus politischen Gründen gehen wir an bestimmte Themen gar nicht ran. Beispielsweise haben wir kein Verbot für KI in Waffen. Wir werden das aus meiner Sicht auch nicht mehr kriegen, weil das Thema heute kriegsentscheidend sein kann. Und damit werden wir mit der Folge dieser Nichtentscheidung auch langfristig zu leben haben, ob es uns gefällt oder nicht. Politische Machtspiele werden Folgen für die Verwaltung haben, die sich dann mit den Themen nicht auseinandersetzen kann, weil ihnen Geld und Personal fehlt und für die Bürger, die darunter zu leiden haben, wenn Lösungen nicht da sind. Unter Umständen gibt es auch Führungskräfte, die eine Beteiligung von Bürgern als Hindernis sehen, weil ich mache Bürgerbeteiligung ja nur da, wenn ich vorher schon weiß, was rauskommt. Das war die alte Schule, das ist heute inakzeptabel, aber es sollte noch Vertreter der alten Schule geben. Wenn ich in Bürgerbeteiligung reingehe, muss ich offen sein, dann muss ich auch ergebnisoffen sein, weil ich auf die Bürger, auf das Wissen der vielen durchaus setze. Und dann gibt es auch Akteure, die durchaus eigene Agenten haben und diese dann auch in den entsprechenden Medien nutzen. Beispielsweise die Diskussion, wenn hier ein Journalist in seiner Freizeit bei der Suche nach Terroristen Gesichtserkennung mit KI basiert einsetzen darf. Warum darf die Polizei das eigentlich nicht? Und plötzlich fordern mehrere Polizeipolitiker lauthart ein, wir brauchen Gesichtserkennung für die Polizei im Kampf gegen Terrorismus. Da gibt es viele gute Gründe, finden Sie auch in der entsprechenden Presse, die dagegen sprechen, vor allem Rechtsstaatgedanken, wir wollen keine Totalüberwachung. Diese Diskussion wird uns dauerhaft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten begleiten, ich sage es Ihnen ganz offen. Wir brauchen vor allem aber auch Thementreiber, die sagen, das ist ein Thema, damit kann ich Wahlen gewinnen. Ohne Thementreiber passiert auch da wenig. Wir müssen berücksichtigen, dass Politiker nur in Legislaturperioden denken und spätestens bis der nächsten Wahl selten weiter und sie brauchen schnell vorzeigbare Erfolge. Das Thema KI ist aber ein langfristiges Thema und wir haben es hier zu tun mit viel Lobbyarbeit. Ich sage es Ihnen auch ganz klar, einige Politiker werden durchaus auch andere Einflüsse geltend machen und von den Bedürfnissen der Bürger ablenken wollen. Es gibt auch andere politische Prestigeprojekte, die vielleicht wichtiger sind, weswegen man sagt, KI machen wir später. Also nach der nächsten Wahl oder nach der übernächsten Wahl. Ja, wir Bürger haben vielleicht auch gemerkt, dass manchmal Bürgerbeteiligung gar nichts so bringt Und das führt uns dann zu Zynismus und Desinteresse. Oder dass Bürgerfeedback einfach ignoriert wurde, sodass Bürger sagen, warum soll ich mich einbringen? Meine Stimme bedeutet doch eh nichts. Würde ich auch nicht gut finden. Manchmal werden Experimentierräume nach 1-2 Jahren auch wieder zugemacht, ohne dass man reflektiert, was bringt es das? Und Entschuldigung, als politischer Gegner oder als militärischer Gegner schicke ich natürlich auch meine nützlichen Idioten ins Feld, die Vorschläge machen, die mir zuschlagen, aber nicht unbedingt einer Demokratie. Auch damit muss ich umgehen können. Andere Bürger haben Angst, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren, wenn wir mehr machen. Die wollen sich gar nicht einbringen. Sie haben Angst, dass sie ihre persönliche Autonomie verlieren, wenn die KI mir sagt, wann ich joggen muss und wie viel Meter ich heute gelaufen bin. Andere haben auch Angst vor Missbrauch und Diskriminierung, wenn ich mich hier irgendwo engagiere. Und Misstrauen und Skepsis, Entschuldigung, mit Blick auf die eigene Erfahrung, ist manchmal durchaus angebracht. Aber auch damit müssen wir umgehen können. Wir wollen ja Vertrauen als Staat aufbauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Insbesondere, Sie haben das Beispiel mit dem Skandal gesehen. Ich brauche ein dauerhaftes Vertrauen der Bürger in staatliche Institutionen, auch im Zeitalter von KI. Und verdammt nochmal, ich muss mich als Staat in einem Rechtsstaat auch an Recht und Gesetz halten. Und gerade unsere eigene Erfahrung von 1933 bis 1945 und von 1949 bis 1989 zeigt uns, wie leicht ich solche Technologien auch für ganz andere Zwecke verwenden kann. Umso mehr sind wir hier eigentlich gefordert, uns einzubringen, uns als Bürger einzubringen. Der Staat muss aus meiner Sicht Vorreiter für eine bürgerfreundliche KI sein. Und das müssen wir einfordern. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich auch in den Wahlprogrammen aller Parteien in den nächsten Jahrzehnten sehen will. Denn ansonsten haben wir ein riesiges Problem, in der Zukunft Vertrauen noch in staatliche Infrastruktur zu kriegen von der Bevölkerung. Und die brauchen wir. Dass das geht, zeigt uns Australien. Es gibt Gruppen, wie beispielsweise hier in Victoria, die nach dem Robodebt-Debakel sagen, wir müssen jetzt in Gemeinschaften Dialog, wir müssen diese KI-Systeme offen gemeinsam neu diskutieren und wir müssen sie neu gestalten. Und das zeigt mir auch, dass solche Ansätze auch wichtig und richtig sind. Gehen wir doch lieber auf Erfolgsfaktoren. Hä? Also wir brauchen eine super Kommunikation, wir müssen Verständnis schaffen für das, was da ist. Wir brauchen eine Partizipation durch offene Kommunikation. Wir brauchen Vertrauen zwischen Staat und Bürgern. Und Feedback, Bedenken, Vorschläge sind sehr, sehr wichtig. Durch eine transparente Kommunikation können wir die Legitimation steigern. Wir können durch eine offene Kommunikation auch Fehler frühzeitig identifizieren. Und wir brauchen hier eine langfristige Bindung. Das ist nichts, was wir in 1-2 Wochen erledigen, so eine Diskussion. Die diskutieren wir über Jahrzehnte. Wir brauchen hier Formate, um auch gemeinsam mit den Bürgern offen über die Zukunft diskutieren zu können. Das können World Cafés sein, das können Barcamps sein, wie wir sie jetzt organisieren, Zukunftskonferenzen. Wir brauchen sowas wie eine dialogische Bürgerbeteiligung. Und vielen Dank, liebes Land, dass wir ein Gesetz dazu haben, eine dialogische Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg auch durchführen zu dürfen. Also das sind genau die Themen, an die wir ran müssen. Wir brauchen hier Vertrauen in den staatlichen Einsatz von KI. Wir brauchen eine Nachvollziehbarkeit, wenn KI Entscheidungen trifft, damit wir überhaupt verstehen, was ist. Das heißt, wir müssen von Anfang an auch eine erklärbare KI einsetzen und wir müssen mit Kritik, die kommen wird, konstruktiv umgehen können, damit wir angemessen reagieren können und wirklich gute Lösungen finden. Und demokratische Werte, das sage ich Ihnen auch an der Stelle, wie Rechenschaftspflicht, Bürgerbeteiligung, Gerechtigkeit, das sind ganz wichtige Pfeiler, die wir brauchen für eine Transparenz über den Einsatz von KI und für den Einsatz von KI überhaupt. Und vielleicht unterscheidet sich das ein bisschen von der Art und Weise, wie wir bisher mit Technik in Staat und Verwaltung umgeht. Hier haben wir es aber jetzt durchaus mit Werkzeugen zu tun, die weit über das hinausgehen, wie wir uns Technik bisher vorgestellt haben. Und da ist es umso wichtiger, dass wir hier auch einen Rahmen setzen, der wichtig ist. Das heißt, lieber Staat, liebe Verwaltung, wir erwarten von euch, dass ihr uns informiert, wann ihr KI einsetzt. Wir erwarten von uns auch, dass ihr uns aufzeigt, wo die Einsparpotenziale sind, warum ihr das einsetzt. Und ich möchte das nicht nur sehen, dass wir Geld einsparen. Unter Umständen müsst ihr uns auch Sachen aufzeigen, wo Stärken sind, wo vielleicht auch Personaleinsparungen da sind, nicht um Personal zu entlasten. Aber Personaleinsparungen sind sicherlich auch ein Punkt. Sie hatten an anderer Stelle, glaube ich, sehr intensiv darüber gesprochen. Wir haben ein ganz anderes Problem im öffentlichen Sektor. Wir finden gar kein Personal mehr. Und wir haben noch ein demografisches Problem und das wenige Personal kann gar nicht mehr die öffentlichen Aufgaben wahrnehmen. Also die Story im öffentlichen Sektor wird eine andere sein, darf uns aber nicht davon abhalten zu sagen, wir machen das jetzt, ohne über die Risiken und Nebenwirkungen zu sprechen. Wir brauchen das. Wir können damit aber den demografischen Wandel in ganz anderer Art und Weise angehen. Sie müssen im öffentlichen Sektor nicht Angst haben, dass Sie Mitarbeiter entlasten. Wir haben riesiges, also wir werden Mitarbeiter woanders einsetzen, weil wir in vielen Bereichen einfach offene Stellen haben, die wir nicht mehr besetzt kriegen und junge Leute nicht mehr nachkommen. Und damit diskutieren wir über KI im öffentlichen Sektor natürlich auch nochmal ganz, ganz anders. Aber auch das ist wichtig und wertvoll. Wir müssen gucken, dass wir wirklich die Experten aus der Zivilgesellschaft auch gewinnen, sich hier einzubringen. Sie müssen sie in Entscheidungsprozesse einbinden, auch das ist mir wichtig. Und wir müssen frühzeitig Risiken und Bedenken identifizieren. Denn es gibt eine ganze Reihe an positiven Auswirkungen, die Ziele sein müssten. Wir sollten auf Beschleunigung hinwirken, da wo es sinnvoll ist, auf eine Optimierung von Prozessen. Wir sollten schnellere und fundierte Entscheidungsvorlagen produzieren, damit Menschen Entscheidungen treffen. Ich möchte nicht die Menschen aus der Verantwortung nehmen, aber mit einer guten Entscheidungsgrundlage durch ein entscheidungsunterstützendes System kommen wir sicherlich weit und gut. Viel wichtiger ist es, dass wir endlich mal auf Dateninkonsistenzen in den Datenschätzen der öffentlichen Verwaltung hingewiesen werden, dass wir die Datenqualität erhöhen und dass wir Fehler in unseren Abläufen dadurch minimieren. Wenn wir Fehler in den Abläufen minimieren, gibt es ja auch weniger Gründe, sich gegen Entscheidungen der Verwaltung vor einem Verwaltungsgericht zu beschweren. Und vielleicht haben wir dann auch sehr viel weniger Fälle vor Gericht. Auch das sollten wir ansehen. Langfristig erwarte ich sogar, richtig eingesetzt durch KI, mit Blick auf die Lifecycle-Kosten, erhebliche Kostenersparnisse. Aber uns fehlen bisher noch die Return on Investments. Ich kenne da so ein paar Kollegen, die mit ihren Masterarbeiten auch an diesen Fragen gerade sitzen. Zum Abschluss habe ich vier schöne Beispiele für Sie, damit das alles nicht nur theoretisch ist, mitgebracht. Einmal vom Chaos Computer Club, einmal wie wir mit Expertengremien einbinden, auch hier unter Vertretern der Zivilgesellschaft, aber auch zwei Sachen, wie wir einerseits gucken, was ist eigentlich da und das auch kritisch hinterfragen aus Seiten der Öffentlichkeit und wie wir gemeinsam eine Diskussion über Datenethik führen. Ich glaube, das, was wir mitgekriegt hatten, mich hat es positiv überrascht, war die Diskussion über die Corona-Tracing-App. Sie erinnern sich, das war so eine App, die mussten sich vor einigen Jahren mal runterladen. Und der Gesundheitsminister wollte erstmal so eine Überwachungs-App, dass er weiß, wo wer ist. Und die Zivilgesellschaft hat gesagt, um Gottes Willen, da gibt es ganz andere Ansätze. Die 10 Prüfsteine, die der Chaos Computer Club eingebracht hat und die Diskussion, die sich daraus ergeben hat, hat zu einer datenschutzkonformen Lösung geführt, wo sehr viel Big-Data-Analyse im Hintergrund lief, Sachen, die wir heute teilweise auch unter KI zusammenfassen. Die Lösung ist datenschutzkonform gewesen. Die Lösung wurde auch abgenommen worden. Das ist eine echte Erfolgsstory. Und ich glaube, dass das ein Beispiel ist, wenn wir in Krisenzeiten nach Lösungen suchen, wie wir hier gemeinsam unter Einbindung von Fachexpertise aus der Gesellschaft Lösungen kriegen, die unseren Ansprüchen dort auch Genüge tun. Zweites Beispiel, der Kanton Zürich hat eingeladen die Universität Basel und Algorithm Watch, eine Einrichtung aus der Zivilgesellschaft, die sich mit der Überwachung des Alltags durch Algorithmen auseinandergesetzt hat. Und sie wurden gebeten, mal den Einsatz von künstlicher Intelligenz in einer Vorstudie zu reflektieren und daraus rechtliche und ethische Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das wurde vor zwei Jahren, nach drei Jahren sind es jetzt schon präsentiert. Und diese Ansätze, diese ethischen Grundsätze halte ich für verdammt wichtig und daran sollten wir uns durchaus orientieren. Wir sollten, wenn wir KI einsetzen, von Anfang an darauf vermeiden, dass über welcher Schaden überhaupt erst entsteht. Wir sollten gucken, dass KI nur dann eingesetzt wird, wenn Gerechtigkeit und Fairness von Anfang an auch sichergestellt wird. Wir sollten gucken, dass der Mensch in seinem autonomen Entscheiden, in seinem Handeln, nicht durch eine KI eingeschränkt wird. Wir sollten KI nur dann einsetzen, wenn Mehrwerte, wenn eine Benefizienz sicher ist. Wir müssen sicherstellen, dass der Mensch immer Kontrolle über die KI hat, dass es auch sowas wie einen Ausschaltknopf gibt. Wir brauchen Transparenz über den Einsatz von KI und wir brauchen nochmal eine Rechenschaftspflicht. Ich glaube, dass das Punkte sind, die ganz, ganz wichtig sind, wenn wir künftig über die Gestaltung von KI reden. Und Entschuldigung, dass das in der Schweiz entwickelt ist, ist kein Grund, das in Deutschland zu ignorieren. Wir müssen auch ab und zu mal über die Grenzen schauen und gucken, was können wir von anderen wirklich nutzen. Weiterer Punkt, da kamen wir im Austausch der smarten Städte drauf. In den Niederlanden hat man ein Register aufgebaut, wo Kameras oder KI-basierte Systeme im Einsatz sind, damit Sie mal eine Vorstellung haben, was das so flächenmäßig bedeutet. damit sie auch eine Vorstellung haben, was das ist. Und die Niederlande setzt auf ein Algorithmusregister. Jeder KI-basierte Algorithmus, der eingesetzt ist, wird in einer Datenbank hinterlegt, damit die Bürger auch verstehen, welcher Algorithmus da im Einsatz ist überhaupt. Über solche Sachen haben wir noch nicht intensiv gesprochen. Das wird gerade in verschiedenen Städten andiskutiert. Ich halte das für wichtig. Nicht die beste Lösung, aber wichtig, nicht die beste Lösung deswegen, weil der Algorithmus kann ja unendlich lang sein, wie der Code von Microsoft Office. Ich wäre intellektuell überfordert, obwohl ich Professor für Informatik bin. So, und Ihnen wird es wahrscheinlich nicht anders gehen. Sie wollen aber auch nicht ins Gehirn eines Richters gucken und gucken, wie funktioniert das. Sie wollen gucken, was hinten rauskommt. Nämlich das Urteil, und das Urteil muss Ihren und unseren Ansprüchen genügen. Algorithmusregister kann ein Ansatz sein. Ich favorisiere etwas anderes, was ich in San Francisco gesehen habe. Macht uns mal eine Übersicht, welche Überwachungstechnologien ihr im Einsatz habt. Jede Behörde in San Francisco ist gebeten worden, so einen Bericht einmal im Jahr zu liefern. Die Polizei hat natürlich gesagt, ist irrelevant für uns. Dann weiß ja jeder, wie wir arbeiten, auch der Sheriff. Hochspannend sind die Übersichten, wie die Museen arbeiten. Und da sind sehr, sehr viele Überwachungsalgorithmen im Einsatz. Wir brauchen Gespür dafür, auch die Politiker brauchen Gespür dafür, wie diese Überwachung, diese KI-basierte Überwachung kommt. Und Algorithm Watch hat ein weltweites Verzeichnis zusammengestellt, um Richtlinien, Rahmenrichtlinien, Ethikrichtlinien für den Einsatz von KI zusammenzutragen, um voneinander zu lernen, um aber auch gute Ideen an andere weiterzugeben. Auch so einen Austausch halte ich für wichtig und wertvoll. Auch das sind Beiträge aus der Zivilgesellschaft, die wir nutzen sollten. Themen, wenn wir hier in die Region gehen, die schon längst relevant sind, eine Stadt wie Konstanz, die viele Mittel aus dem Smart City Modellprojekte akquiriert hat, geht in die Sachen nicht einfach unbeleckt. Wir haben am Anfang ein Datenethikkonzept erarbeitet. Wir haben das diskutiert über 5 Sitzungen mit den Bürgern, hoch anspruchsvoll. Ganz bewusst war der Ansatz in Konstanz, wir wollen nicht auf bestehende Sachen, Herr von Lucke, die Sie an anderer Stelle vielleicht schon mal erarbeitet hat, aufsetzen. Wir wollen es mit den Bürgern neu auf dem weißen Blatt diskutieren. Wir haben mehrere Diskussionssachen geführt. Es war sehr konstruktiv. Insbesondere war ich überrascht, wie viele Professoren und Wissenschaftler da gemacht haben. Und das Ding ist derzeit noch in der Abstimmung, geht durch den Konstanzer Gemeinderat wahrscheinlich bis Ende dieses Jahres. Das ist aber eine Grundlage, in der auch ganz klar gelegt ist, wie viel KI wir haben wollen und wie wir mit KI umgehen wollen. Und damit ist das im Prinzip auch eine Maßgabe für alle Entwickler, die jetzt mit irgendwelchen Lösungen kommen, wo vielleicht auch KI draufsteht und dann feststellen, das können wir vielleicht auch nicht machen. Also ganz, ganz wichtig, auch mit Blick auf das, was kommt. Selbe Sache auch in Ulm. In Ulm sind wir da einen anderen Ansatz gefahren. Da hatten wir hier Studenten von der Zeppelin-Universität beauftragt, sich mal Gedanken zu machen. Und dieses Projekt haben wir dann mit Ulmern Bürgern und mit Ulmern Vertretern der Zivilgesellschaft weiterentwickelt. Da waren wir 2 Jahre früher. Da haben wir sozusagen bestehende Lösungen weiterentwickelt. Auch da war gerade die Diskussion mit den Bürgern sehr wertvoll, weil sie an verschiedenen Stellen einfach nochmal Sachen aufgezeigt hatte, auf die wir und die anderen Akteure nicht gesetzt haben. Man setzte ganz bewusst auf Studierende und die Zivilgesellschaft, weil man gesagt hat, wenn wir das Juristen geben, dauert das 2-3 Jahre. Und am Ende kommt doch nichts raus. Wir waren nach 9 Monaten mit dem ersten Entwurf fertig. Steht auch drin, dass wir regelmäßig drüber gehen und das Ding dann überarbeiten. Welche Handlungsempfehlung habe ich Ihnen zum Abschluss mitzugeben? Ich glaube, wir sollten Bürger als eine relevante Zielgruppe einbinden, wenn es um die Gestaltung von KI geht. Und Politik sollte das nicht als Gefahr, sondern als einen ganz, ganz wichtigen Impuls sehen, eine Stärke eines solchen Prozesses hier in Deutschland, in Europa. Das setzt aber voraus, dass wir die relevanten Fachexperten identifizieren und gewinnen, dass wir hier aus der Zivilgesellschaft auch Akteure haben, die da mitsprechen können. Da ist eben dann auch Bildung und Hochschulbildung gefragt. Ganz ehrlich, jedes Engagement jedes Bürgers ist wichtig, egal was er bisher gemacht hat oder nicht. Wir brauchen ihr Engagement, es geht um ihre Zukunft. Und verdammt nochmal, wir brauchen auch in einem demokratischen Rechtsstaat einen konstruktiven Umgang mit Kritikern und Gegnern mit solchen Sachen. Die Verwaltung muss für uns aber einen solchen Prozess organisieren. Und sie muss auch damit umgehen, dass hier neben Bürgern auch der eine oder andere nützliche Idiot dabei ist. Sie braucht am Ende eine Lösung, die möglichst viel Unterstützung findet. Wir werden nicht alle glücklich machen können. Auch mich wird man nicht immer glücklich machen können. Aber wir brauchen einen solchen Prozess und das geht nicht so einfach. Wir brauchen eine transparente, nachvollziehbare Kommunikation. Wir brauchen regelmäßige Bürgerbefragungen. Wir brauchen vor allem öffentliche Diskussionen zur Gestaltung staatlicher KI. Literacy, Literacy, Literacy. Wir brauchen Bildungsinitiativen dafür. Da sind wir als Universitäten auch gefragt. Und wir diskutieren nicht mit 2, 3 Politikern über die Zukunft von KI. Wir müssen das in breiten, unterschiedlichen Multi-Stakeholder-Partnerschaften machen. Das spricht auch nochmal eine ganz starke Erweiterung der Engagementpolitik der Bundesregierung auf. Das muss auch ein Thema sein in der künftigen Engagementpolitik, die Gestaltung der KI. Entschuldigung, liebe Politiker, die Datenschutz manchmal sagen, das wollen wir nicht, das macht alles viel zu komplex. Ich sehe Datenschutz gerade als Stärke der europäischen KI. Und das müssen wir einfordern. Und Entschuldigung, wir brauchen offene Standards, wir brauchen offene Daten, wir brauchen offene Schnittstellen, wir brauchen Open Source. Ich muss mich als Staat auch jederzeit von jedem KI-Dienstleister wieder trennen können, wenn er meine Anforderungen nicht erfüllt. Ich habe kein Vertrauen in KI-Anbieter, weil die können jederzeit natürlich übernommen werden. Und dann steht eine feindliche Macht. Und wir müssen auch, wenn wir KI einsetzen, so etwas laufend evaluieren und überprüfen. Und dazu können wir ja auch KI entwickeln, die für uns überprüft, wie das funktioniert. Die Vielfalt sind, wir brauchen eine Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligung bei staatlichem KI-Einsatz. Die Vielfalt der Perspektiven, die Stärken und die ganz unterschiedlichen Einsatzszenarien werden definitiv zunehmen. Wir werden nicht alles vorhersehen können. Was wir brauchen, sind gute, positiv besetzte Zielbilder. Wir brauchen Schutzmechanismen gegen Missbräuche, damit müssen wir rechnen. Und Bürgerbeteiligung, Co-Design, Co-Produktion, das sind Stärken, das sind Schutzmechanismen, das sind aber echte Stärken auch im Umgang mit staatlicher KI. Bürgerbeteiligung und Mitgestaltung ist aus meiner Sicht nicht nice to have. Das ist nicht nur wünschenswert, sondern aus meiner Sicht nachhaltig und dauerhaft notwendig. Nur gemeinsam können wir sicherstellen, dass wir KI auch in Dienste der Gesellschaft stellen und Vorteile gerecht und transparent auch nutzen können. Lassen Sie uns gemeinsam diese Zukunft gestalten und sicherstellen, dass KI auch eine echte positive Kraft wird. Ich sag's an dieser Stelle. Wir sollten an dieser Entwicklung aktiv teilnehmen. Denn ohne Wissen, ohne Engagement machen das andere. Über unsere Köpfe hinweg. Und dann können wir die künftige Gestaltung von Digitalisierung und KI, von staatlicher KI in unserem Alltag kaum noch beeinflussen. Dann kommen auf Druck in Krisensituationen irgendwelche Unternehmen, irgendwelche Lösungen. Auf Druck der Politik kriegen wir dann diese Lösungen, weil sie bestimmte öffentliche Aufgaben besser wahrnehmen können. Und wir als Bürger kriegen dann alle Risiken und Nebenwirkungen zu spüren. Nein, das darf es nicht sein. Wir sind selber gefragt. Wir müssen diesen Staat auch in die eigene Hand nehmen. Es ist unser Staat. So verstehe ich die Bundesrepublik Deutschland, so verstehe ich Europa. Es liegt an uns. Machen wir das Beste raus. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.